Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, denn ich habe eine ganz besondere Beziehung zu dieser Gemeinde, denn ich bin in dieser Gemeinde zum Glauben, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Das ist schon ein paar Jährchen her, aber es ist geschehen. Und deswegen habe ich zu dieser Gemeinde auch eine ganz besondere Beziehung, obwohl ich jetzt woanders wohne. Ich habe auch ewig gebraucht, bis ich den Wechsel vollzogen habe, bis ich mich hier abgemeldet habe und dann in Starnberg als Mitglied habe gemeldet oder eintragen lassen oder aufnehmen lassen. Das liegt an euch. Als ich damals hierher kam, habe ich Menschen gefunden, die etwas anderes hatten als die Menschen draußen. Ich war damals Soldat bei der Bundeswehr und ich war ziemlich verbittert durch berufliche Konflikte. Und hier habe ich Menschen getroffen, die anders miteinander umgegangen sind. Und das habe ich gespürt. Und deswegen bin ich immer wieder hierher gekommen, habe Gottes Wort gehört und dann zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und das war wie ein neues Leben. Und seitdem bin ich froh, und es ist mir sehr schwer gefallen zu gehen. Das wollte ich euch nochmal sagen, weil ich habe eigentlich gar keine Abschiedsrede hier gehalten. Ach, das ist schon, wenn ich das jetzt parat hätte. Ja, Leo Jans, Matterbräuhalle, die letzte Evangelisation mit Leo Jans. Das ist 1980er, ja, genau. Eigentlich sollte man es parat haben, weil ich habe auch mal irgendwo gepredigt. Das weiß jeder Christ, wann er zum Glauben habe. Aber ist wie der Geburtstag, ne? Der zweite Geburtstag, der wichtigere eigentlich. Aber ich habe es zurzeit gerade nicht parat. Ja, weil ich so voll von dem Predigttext bin und der Predigt, die mich beschäftigt hat, jetzt die letzten Tage, die Vorbereitung auf diese Predigt. Und der Predigttext steht im Matthäusevangelium, Matthäus 8, die Verse 5 bis 13. Und die Überschrift ist der Hauptmann von Kapernaum. Matthäus 8, die Verse 5 bis 13. Der Hauptmann von Kapernaum. Ich lese nach Luther. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm. Der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu dem einen sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die Finsternis, da wird sein Heulen und Zähneklappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Soweit der Text. In dem Tagebuch einer Dame in New York fand man nach ihrem Tod folgenden bemerkenswerten Eintrag: Ich werde nur einmal in dieser Welt sein. Darum möchte ich alles Gute, das ich tun kann, jede Freundlichkeit, die ich jemand erweisen kann, jetzt tun. Ich möchte nichts vernachlässigen oder aufschieben, denn ich werde diesen Weg nie mehr gehen. Der Hauptmann von Kapernaum. Den römischen Hauptmann nannte man zur Zeit Jesu Centurio. Das ist abgeleitet von dem römischen oder lateinischen Wort Centum, das 100 bedeutet und mit C abgekürzt wird. Eine römische Centuria, vergleichbar mit einer Kompanie, hatte dementsprechend eine Stärke von ungefähr 100 Soldaten. Der Hauptmann von Kapernaum war also Vorgesetzter von 100 Soldaten. Und Kapernaum war ein Grenzort und deswegen war dort eine Centurio oder Centuria stationiert. Was ist nun so Besonderes an unserem Hauptmann von Kapernaum? Also als erstes fällt auf, der Hauptmann hatte Mitleid mit seinem Diener. Das war außergewöhnlich. Warum war das so? Also wenn wir in die Zeit Jesu zurückgehen, so müssen wir sagen, es war nicht üblich, dass man in der römischen Armee Mitleid mit seinem Diener hatte. Diener in der römischen Armee, bei Offizieren der römischen Armee, waren in der Hauptsache Sklaven. Und wenn die mal krank wurden, dann hat man die verkauft, wenn es noch ging. Und wenn es nicht mehr ging, dann wurden die getötet. Also das war die traurige Realität dieser damaligen Zeit. Aber so tut der Hauptmann von Kapernaum nicht. Im Gegenteil, der äußert nicht nur Mitleid mit seinem Diener, sondern der handelt sogar aus Mitleid mit seinem Diener. Was ist noch zu bemerken an dem Hauptmann? Also als zweites können wir Folgendes feststellen: Es ist keine Fremdenfeindlichkeit in ihm. Dazu müssen wir Folgendes wissen: Die Römer hassten die Juden und die Juden hassten die Römer. Warum war das so? Eigentlich Stolz und Vorurteil, wie es heute auch noch gibt, ja. Für die Römer waren die Juden Barbaren, ohne Kultur, und für die Juden waren die Römer Heiden, ungläubige Besatzungsmacht, die zu verachten waren. So war es bei unserem Hauptmann von Kapernaum aber auch nicht. Im Gegenteil, im Lukas-Evangelium gibt es einen Hinweis, den wir uns einmal ansehen sollten. Hier sagt ein Gemeindeältester der jüdischen Synagoge in Kapernaum Folgendes über unseren Hauptmann zu Jesus. Er sagt zu Jesus unter anderem: Er, der Hauptmann von Kapernaum, hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Was war geschehen, dass man so etwas von unserem Hauptmann von Kapernaum sagen konnte? Also man geht davon aus, dass dieser Hauptmann ein Proselyt war. Das ist ein Römer, der zum Glauben an den jüdischen Glauben gekommen ist. Ein Römer, der vom Glauben an die römischen Götzen konvertiert ist zu dem Gott Jahwe Israels. Er hatte den Einwohnern von Kapernaum geholfen, ihre Synagoge zu bauen und genoss so bei den jüdischen Einwohnern des Dorfes ein hohes Ansehen. Also ohne Frage, mit diesem Mann war etwas geschehen, das ihn verändert hatte. Durch diese Veränderung, durch den Kontakt mit der Synagoge, hatte er wohl auch von Jesus gehört. Hatte gehört, dass er heilen kann, dass er in der Not helfen kann. Und dann hört er, er kommt. Jesus ist auf dem Weg in das Dorf Kapernaum und der Hauptmann macht sich auf den Weg und geht ihm entgegen. Und als er an dem Dorfeingang ist, geht er auf Jesus zu und spricht Jesus an. Unser Text sagt, der Hauptmann bat ihn. Und was bittet er Jesus? Herr, mein Knecht liegt zu Hause, ist gelähmt und leidet große Qualen. Der römische Hauptmann, Befehlshaber über 100 Mann, schildert Jesus die Krankheit seines Dieners. Was für ein Mann. Ein Mensch. Je mehr ich über diesen Hauptmann nachgedacht habe in der Vorbereitung, muss ich sagen, ich mag den. Das, was er tut, ist bemerkenswert gut. Denn das war für einen römischen Hauptmann nicht selbstverständlich, einen fremden Menschen um etwas zu bitten. Das muss ihn Überwindung gekostet haben. Stolz und Vorurteil waren hier im Weg. Aber es ist etwas in diesem Mann, das stärker ist als alle Vorurteile und Stolz. Was ist es denn, was da stärker ist, was ihn zu Jesus treibt und ihn bittet, diese Bitte vorbringen lässt? Es ist das Mitleid und die Barmherzigkeit mit seinem kranken Diener. Sein Mitleid und seine Barmherzigkeit waren größer als alles andere, was diesen Hauptmann sonst so bestimmte. Der Hauptmann muss seinen Diener sehr gern gehabt haben. Sein Verhalten zeigt das. Er handelt wie ein Mensch, der das tut, was Gott sich von einem Menschen vorstellt, dass er tun soll. Ja, was ist es denn? Was will Gott denn von uns, dass wir tun sollen? Gott will, dass wir barmherzig sind. Die Bibel ist voll von Aufrufen zur Barmherzigkeit. Wenn man die mal durchgeht, überall steht da was. Selig sind die Barmherzigen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann gibt es noch diese interessante Regel, die Jesus aufgestellt hat oder gesagt hat, die auch als goldene Regel bekannt ist. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Das will Gott von uns. Und genau das tut unser Hauptmann. Und was antwortet Jesus dem bittenden Hauptmann? Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Auch das ist bemerkenswert, denn ein Jude ging nicht in das Haus eines Nichtjuden. Das war absolutes No-Go. Er machte sich nämlich damit nach dem jüdischen Gesetz unrein. Aber Jesus sagt: Ich will kommen. Stellt sich Jesus hier über das Gesetz? Nein, Jesus erfüllt auch hier das Gesetz. Jesus interpretiert das Gesetz vom Standpunkt des höchsten Gebotes der Liebe aus. Als Jesus einmal von einem Schriftgelehrten gefragt wird, welches denn das höchste Gebot ist, antwortet er, in Matthäus 22 steht das, 37 bis 40, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und nun sagt Jesus noch etwas sehr Wichtiges. Er sagt, in diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das wird meistens überlesen von uns, dieser Satz, ja? Weil wir immer so beschäftigt sind mit dem Letzten. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da haben wir genug mit zu tun, das erstmal zu verarbeiten, wie das überhaupt gehen soll für uns. Aber dann lesen wir eben das Nächste nicht. Er sagt, in diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Diese Aussage Jesu ist so wichtig für uns und wird doch so oft übersehen. Denn das müssen wir uns einmal vorstellen. Jesus sagt uns hier, was das höchste und das größte Gebot ist und dass an diesem Gebot die ganze Bibel hängt. Und dass er alle anderen Gebote im Lichte dieses Gebotes der Liebe eigentlich zu sehen und einzuordnen haben. Wie viel Leid und Kummer bliebe der Welt erspart, wenn das auch viel mehr angewendet würde? Ja, es gibt Krankheit, Not und Leid und Verzweiflung in dieser Welt, aber es gibt Menschen, die sich im Angesicht dieser Not, dieser Realität niederbeugen und sich erbarmen. Egal, was andere über sie denken oder sagen, nichts kann sie davon abhalten, das Gebot der Liebe zu leben. Es hat die vier Träger eines Krankenbettes gegeben, die einen kranken Gelähmten zu Jesus bringen wollen. Und wie sie dann in das Haus ankommen, und ist das Haus blockiert, weil so viele Leute davor stehen. Sie kommen mit dem Kranken da nicht rein. Was machen die vier? Sie klettern auf das Dach, decken das Dach ab, lassen den Kranken oder schleppen den erstmal hoch, lassen den Kranken an der Krankenliege runter, Jesus für die Füße, damit Jesus ihn heilen kann. Was für ein Einfallsreichtum, um einen Arzttermin bei Jesus zu bekommen. Es hat den barmherzigen Samariter gegeben, den wir gerade gehört haben, den Text von Helmut. Es hat einen August Hermann Franke gegeben. Als Gemeindepfarrer in Glaucha bei Halle eröffnet er 1698 eine Armenschule. Es entstand eine Schul- und Studentenstadt, die 3000 Schüler und Studenten versorgte, die bitter arm waren und sonst hätten nie in die Schule gehen können. Sie haben dort zu essen bekommen, was sie zu Hause nicht hatten, und Unterricht bekommen. Es hat einen Johannes den 23. gegeben, den die amerikanischen Katholiken liebevoll Johnny Walker nannten, weil von ihm bekannt war, dass er nachts inkognito in die Armenhäuser, Gefängnisse und Krankenhäuser Roms ging, um die Ärmsten der Armen zu besuchen. Es hat die Frau Müller von nebenan gegeben, die jeden Tag für ihre gehbehinderte Nachbarin eingekauft hat. Die Liste ließ sich noch weiter fortsetzen. Warum erwähne ich das überhaupt an dieser Stelle? Hören wir auf 3 Zitate. Heinrich Böll hat Folgendes geschrieben: Selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab. Für Behinderte und Kranke, Alte und Schwache und noch mehr als Raum gab es für sie. Liebe für die, die der heidnischen wie der gottlosen Welt nutzlos erschienen und erscheinen. Hildegard Knef in einer Fernsehgesprächsrunde kurz vor ihrem Tod. Die Welt ist geschwätzig und vorlaut, solange es gut geht. Nur wenn jemand krank ist oder stirbt, wird sie verlegen. Dann weiß sie nichts mehr zu sagen. Genau an dem Punkt, wo die Welt schweigt, richtet die Kirche eine Botschaft auf. Ich liebe die Kirche um dieser Botschaft willen. Teresa von Kalkutta. Das Schlimmste sind nicht Pest und Cholera. Das Schlimmste ist, von niemandem beachtet und geliebt zu werden. Unser Hauptmann hat im Sinne dieser Zitate gehandelt. Was wäre die Welt arm ohne Menschen wie diesen Hauptmann? Es könnte uns ein Vorbild sein. Tun wir ihm nach. Schauen wir nochmal auf ihn und schauen, was er getan hat. Erstens, er nimmt die Not seines Dieners wahr. Er sieht die Not seines Dieners. Ja. Er geht zu Jesus, zweitens. Und drittens, er bittet Jesus für seinen kranken Diener. Und was antwortet Jesus ihm? Er sagt ohne Umwege: Ich will kommen und ihn gesund machen. Jesus sagt: Ich will kommen. Jesus hört sich auch das Leid an, das du ihm sagst. Egal welches, dein persönliches, genauso wie das Leid der Menschen, die dir nahestehen. Und er wird auch zu dir nicht sagen: Das geht mir nichts an. Er wird auch zu dir sagen: Ich will kommen. Jesus ist bereit, sich dem Leid ganz nah auszusetzen. Jesus kann uns als seine Nachfolger auch die Liebe und die Demut dazu geben, in das Leid der Menschen hineinzugehen. Aber Jesus sagt nicht nur: Ich will kommen, er sagt auch: Und ihn gesund machen. Das können wir nicht. Aber wir kennen den, der es vermag. Das ist eine erstaunliche Tatsache und das müssen wir festhalten für uns. Ohne Frage gibt es auch die Gabe der Krankenheilung, die Gott Menschen durch den Heiligen Geist gibt. Aber auch diese gilt nicht für alle Menschen. Hermann Schürenberg, den einige noch vielleicht lebend erlebt haben, schreibt in seinem Buch Erfahrung mit Gott im Werden einer Großstadtgemeinde: Gott kann uns auch Krankheiten auferlegen, die wir tragen müssen. Aber noch einmal, wir kennen den, der es vermag, Menschen gesund zu machen und noch viel mehr als das, nämlich ewiges Leben zu schenken. Jesus Christus. Erinnern Sie sich noch an das, was die Frau Knef gesagt hat in dieser Fernsehsendung? Sie sagte: Genau an dem Punkt, wo die Welt schweigt, richtet die Kirche eine Botschaft auf. Ich liebe die Kirche um dieser Botschaft willen. Um welche Botschaft geht es hier? Es geht um die Botschaft vom ewigen Leben in Jesus Christus, unserem Retter. Diese Botschaft dürfen wir keinem kranken Menschen verschweigen. Und unsere Aufgabe ist es, uns der uns bekannten kranken Menschen anzunehmen, sie zu begleiten und für sie zu beten. Ich bin so froh, dass das passiert hier in der Gemeinde. Ich weiß es. Ich habe davon gehört. Und das ist wunderbar. Was sagt der Hauptmann zu Jesus? Herr, mein Diener liegt zu Hause, ist gelähmt und wird schrecklich gequält. So könnte auch unser Gebet lauten. Das Entscheidende dabei ist, dass wir nah dran sind an dem Leid des anderen, dass wir es in unserem Herzen tragen. Der Hauptmann kann uns hier ein Vorbild sein. Er war so belastet durch das Leid seines Dieners, dass er alle Vorurteile und gesellschaftlichen Unterschiede beiseite geschoben hat und zu Jesus gegangen ist. Also das Bild, wie dieser Mann zu Jesus geht, der war ja nicht alleine. Ja, da mit so einem Hauptmann gehen immer Leute mit. Da gehen ein paar untere Dienstgrade mit, die begleiten den. Jesus hatte seine Jünger bei sich. Das ist eine Erniedrigung eigentlich, ja, für diesen Mann, zu Jesus zu gehen als Besatzungsmacht. Aber er hat es gemacht. So hat er den lieb gehabt. So tief war er berührt von der Not des Dieners. Wenn es das Leid und die Schmerzen des anderen tief berühren, wird unser Gebet und unsere Bereitschaft zu helfen anders sein, als wenn wir nicht berührt sind. Wir müssen also nah dran sein an der Not des anderen, des Einzelnen. Sie sollte uns in unserem Herzen bewegen. So kann Jesus uns verstehen, denn er sieht ja in unsere Herzen. Hier kann er lesen und er wird helfen und wie in unserem Text, ich will kommen und ihn heilen. Und wenn er nicht hilft, wenn trotz allem zu Herzen nehmen der Not des anderen und dem Gebet vor Jesus bringen nichts passiert, die Krankheit bleibt, die Not bleibt, was dann? Dann war es auch nicht umsonst. Es ist für uns bloß nicht immer sichtbar. Es bleibt für uns im Unsichtbaren. Aber es ist etwas geschehen, das bei Gott nicht im Unsichtbaren bleibt. Und eins ist gewiss, der Tag wird kommen, da werden wir sehen von Angesicht zu Angesicht. Und Jesus wird uns ganz nah sein und uns zeigen, warum dieses, das und jenes Leid geschehen musste. Und er wird uns in die Arme nehmen und uns unsere Tränen abtrocknen. Das ist gewiss. So ist jede Not dieser Welt, die wir wahrnehmen und die wir uns zu Herzen nehmen, die uns berührt, uns belastet und die wir so im Gebet vor Jesus bringen, eine Entlastung, eine Hilfe für die Welt und ihre Menschen. Wenn wir zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen, dann beschenkt uns Gott auch mit einer neuen Wahrnehmung. Also Neubekehrte berichten zum Beispiel, ich hörte die Vögel wieder singen. Habe ich vorher nicht gemacht. War so gebunden, ich hörte die Vögel wieder singen. Oder sie sagen, wir werden sensibler für die Schönheit der Natur. Wir können uns wieder an einer schönen Blume freuen. War vorher auch nicht möglich. Das ist die eine Seite. Freude, eine neue Wahrnehmung. Aber auch die andere Seite geschieht. Denn wer an Jesus Christus glaubt, dem werden auch die Augen für das Leid und die Not dieser Welt geöffnet. Warum? Warum ist das so? Weil uns Gott ja bei der Bekehrung beschenkt. Mit seiner Liebe. Und weil diese Liebe Gottes in uns, mit der er uns beschenkt, eben eine barmherzige Liebe, eine sich erbarmende Liebe ist, die nicht zusieht, wie die Menschen dieser Welt in Leid und Not zugrunde gehen. Diese Liebe Gottes ist etwas ganz Besonderes. Sie ist eine Kraft, die aus dem größten Egoisten, Narzissten, Anarchisten einen liebevollen Menschen macht. Einen erbarmenden Menschen, der sich der Not anderer annimmt. Aber sie ist gefährdet, verletzbar. Und wir haben Lebensphasen, da meinen wir, sie verloren zu haben, weil wir sie nicht mehr spüren. Sie ist weg. Erlebte Erkrankung, Trennung, Partnerschaftsverlust, Partnerverlust, erlebtes Leid und auch eigenes Versagen können uns so zusetzen, dass wir nichts mehr spüren. Nur noch Enttäuschung und Angst. Das Besondere aber an der Liebe Gottes ist, sie ist da, obwohl du sie nicht spürst. Wenn du sie einmal empfangen hast, kann keine Macht der Welt sie dir mehr wegnehmen. Sie ist da, auch wenn du sie nicht spürst. Weder der Tod noch das Leben kann sie dir rauben, weder Engel noch Dämonen oder Gewalten sie dir streitig machen. Nicht die Gegenwart und nicht die Zukunft. Weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur können dich von der Liebe Gottes trennen. Sie ist bei dir und bleibt, bis du sie von Angesicht zu Angesicht selbst sehen kannst, real und für immer. Aber eins darfst du nicht, solange du lebst. Du darfst nicht akzeptieren, dass du sie nicht mehr spürst. Trauer um sie, weine um sie, bete um sie. Aber akzeptiere es nicht, dass du sie nicht mehr spürst. Schau immer wieder auf Jesus, auf sein Leben, auf das, was er für dich getan hat und nach Golgatha, wo alles für dich begann. Jesus will kommen und den Diener des Hauptmanns heilen, aber der Hauptmann sagt, aber was sagt der Hauptmann? Herr, bin ich wert, dass du unter mein Dach gehst. Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Was kann ihn zu solch einer Aussage bewegt haben? Es waren wohl die ihm bekannten Regeln und Gesetze der Juden, die ihn veranlassten, Jesu Angebot, in sein Haus zu kommen, nicht anzunehmen. Einem Juden war es verboten, in das Haus eines Nicht-Juden zu gehen. Er verunreinigte sich, wenn er das Haus betrat. Das wollte der römische Hauptmann von Jesus nicht verlangen. In diese Lage wollte er ihn nicht bringen. Darum sagt er, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Und er sagt weiter, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Interessant ist auch seine Begründung für diese Denkweise. Er begründet, denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan, habe Soldaten unter mir und wenn ich zu dem einen sage, geh hin, so geht er, zu dem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Diese Aussage, diese Begründung des Hauptmanns lassen uns einen tiefen Blick in sein Denken tun. Und wenn wir es betrachten, so können wir sagen, es ist durch und durch soldatisch. Es ist geprägt von Befehl und Gehorsam und dem festen Glauben, bei Jesus ist überhaupt nichts unmöglich. Und was sagt Jesus zu solch einem Glauben? Als das Jesus hörte, wunderte er sich, und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Jesus ist begeistert von dem Römer, der so einfach und klar sein Vertrauen in die Vollmacht Jesu bekennt. Und Jesus sagt, aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Wer ist denn da gemeint? Wer sind denn die vielen aus Osten und Westen? Das sind alle Menschen, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen, egal welcher Nationalität. Die sagen, ja, ich glaube an die Vergebung meiner Sünden durch das Blut Jesu. Ich glaube an die Auferstehung und das Leben. Die sagen, ja, ich will diesem Jesus Christus nachfolgen, ihm gehören, koste es, was es wolle. Ihnen gilt diese wunderbare Zusage, Jesu im Himmelreich mit den Erzvätern Israels an einem Tisch zu sitzen. Und was können wir tun? Wir können glauben und handeln wie dieser Hauptmann aus Kapernaum. Der kann uns ein Vorbild sein, denn sein Glaube und sein Handeln waren in den Augen Jesu vorbildlich. Wir können wie er zu Jesus gehen und schauen, was Jesus für uns getan hat und uns mit Gottes Liebe beschenken lassen. Und wenn wir sie tun, dann wird Jesus auch zu uns sagen, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Nimm das doch mit in deine neue Woche, in dein Leben, an deinen Arbeitsplatz, in deine Schule und in deine Nachbarschaft. Hab keine Angst vor Menschen. Hab ein Auge auf die Schwachen, auf deine Angestellten, auf die Hilfskräfte deiner Arbeitsstelle. Schau auf ihre Sorgen. Bitte für die Armen, Kranken, Schwachen. Setz dich für sie ein. Stell dich vor sie. Sei barmherzig. Amen.